Wir nehmen immer so teil an kleinen Challenges bei TikTok. Das sind so Dance-Challenges. Die gehen dann, da gibt es irgendein Lied und das sind immer so 30- bis 45-sekundige Tänzchen. Und da haben wir während der Corona-Zeit angefangen und es kam so gut an, dass wir das immer mal wieder machen. Das ist sehr spontan. Aber da haben wir am Freitag gesagt, oh, wer hat Lust mitzumachen? Da gibt es ein gutes neues Lied, da machen wir jetzt einfach mit. Und dann haben wir in wirklich 10 Minuten, haben wir 5 Leute zusammen gehabt und die haben gesagt, wir machen mit. Und dann haben wir uns eine eigene Choreografie zum ersten Mal ausgedacht. Und dieser kleine TikTok-Videoschnipsel ist innerhalb von 48 Stunden 170.000 Mal
Wow.
angeschaut worden. Dass man 24 Stunden am Tag einen Chatbot hat, der einem auch Fragen beantwortet, die man hat. Also das ist schon etwas, was wir merken. Also die junge Generation ist einfach mit den sozialen Medien und mit der Digitalisierung aufgewachsen und hat da eben einfach auch Ansprüche, dass sie jederzeit ihre Fragen beantwortet bekommt
Ja.
und eben nicht darauf warten muss, bis einer 3 Stunden später einem eine E-Mail schreibt, zum Beispiel, oder vielleicht sogar 24 Stunden später. Also dieser Anspruch ist da. Und das ist wiederum der Kontext, in dem die groß geworden sind. Die sind groß geworden. Ich will etwas, klick drauf und bekomm's.
Ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Generation Z Talk und heute mit Frau Dr. Caroline von Kretschmann vom Europäischen Hof in Heidelberg. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und danke dafür.
Sehr gerne, Herr Behm. Ich freue mich.
Ich habe Sie kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung bei Ihnen im Haus und war total begeistert, als Sie so ein bisschen erzählt haben über Ihren Werdegang, aber auch das Haus an sich, den Europäischen Hof ja, wie Sie umgehen mit Mitarbeitern, wie Sie letztendlich auf die Generation Z zugehen. Und das ist ja unser Thema, vielleicht nochmal für alle, die noch nicht bei Ihnen waren. Vielleicht gibt es ja da ein paar im Europäischen Hof. Es ist ein Fünf-Sterne-Superior. Hotel mitten in Heidelberg. Ich glaube, eines der wenigen Fünf-Sterne-Hotels statt Luxushotels. Ist das richtig?
Ja, eines der wenigen privat geführten 5-Sterne-Stadthotels, genau. Und wir sind mittendrin in Heidelberg, ja,
Ja.
in der dritten und vierten Generation geführt.
Genau, und das seit 1865, das habe ich vorher noch recherchiert. Über 100 Zimmer und Suiten haben sie insgesamt, 160 Mitarbeiter und 28 Auszubildende. Also ein ganz besonderes Hotel und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, ja, wie tickt denn eigentlich eine Generation Z im Hotel und in der Gastronomiebranche? Wie können wir sie besser verstehen, ihr Potenzial entfalten und ja, vielleicht kommen wir auch noch so ein bisschen dazu, natürlich auch auf den Blickwinkel zu schauen, wie sind denn eigentlich so die Kunden aus der jungen Generation? Was unterscheidet die? Aber vielleicht mal ganz von vorne, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sie so ein bisschen besser kennenlernen, ist nochmal ganz spannend. Wie haben Sie eigentlich den Einstieg in die Hotellerie und vor allem eben auch in dieses Haus, ich sage gerade eben in vierter Generation, geführt, geschafft? Wie kamen Sie dazu?
Also auf jeden Fall nicht geplant. Wir führen das Haus, wie gesagt, schon seit jetzt 4 Generationen und wir sind in einem sehr komplexen Markt und mit einem 5-Sterne-Produkt eigentlich am falschen Standort. Und deswegen haben meine Eltern, mein Bruder und mir erstmal nahegelegt, nach dem Abitur was ganz anderes zu machen, was wir auch gemacht haben. Und also ich war davor 15 Jahre Unternehmensberaterin, davon 10 Jahre in der eigenen Unternehmensberatung. Und dann kam das Thema Nachfolge wieder auf. Und da konnte ich mich dann sozusagen nicht entziehen, weil dieses Haus übt einen unglaublichen Sog aus auf die Nachfolger, wie in vielen Familienunternehmen. Und meine Eltern hätten mich ganz freigelassen, aber ich habe mich dann doch entschieden, hier ins Haus einzutreten. Und bin sehr glücklich darüber, weil ich hier tatsächlich auch nochmal meine Berufung wirklich gefunden habe. Ich habe immer geliebt, was ich gemacht habe, muss ich sagen. Aber hier ist es wirklich der Fit, wie es so schön heißt, sehr, sehr besonders und gibt ja den alten Spruch, wenn man Wege geht, die Designing sind, dann wachsen einem Flügel und man kriegt eine besondere Energie und das ist in dem Haus hier gegeben.
Sie sagten jetzt gerade eigentlich ein Haus am falschen Standort. Warum am falschen Standort?
Weil normalerweise Luxushotels gebaut werden oder betrieben werden in Städten mit über 300.000 Einwohnern. Wir haben hier 160.000 Einwohner in Heidelberg, davon 40.000 Studenten. Große Ketten gehen in Städte mit einem internationalen Flughafen. In Heidelberg gibt es nicht mal einen ICE-Anschluss. Gehen in Städte mit einem Kongresszentrum. Das gab es in Heidelberg bisher nicht, wird gerade gebaut und fertiggestellt. Da freuen wir uns auch drauf. Sie gehen in Städte mit Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, also Gucci, Prada etc., gibt es in Heidelberg auch nicht. Und sie gehen in Städte, in denen Kulturangebote sind. Wir haben das Heidelberger Schloss, weltberühmt. Wir haben das internationale Musikfestival Heidelberger Frühling, Enjoy Jazz. Aber das sind sozusagen Rahmenbedingungen, in denen es nicht ganz einfach ist, so ein Produkt, wie wir es anbieten, erfolgreich zu führen.
Ja, und von den Studenten werden wahrscheinlich seltener welche zu Ihnen kommen, gehe ich mal davon aus.
Ja, wir haben interessanterweise jetzt doch die glückliche Situation, dass viele, viele junge Leute auch hier in den Europäischen Hof kommen und sei es einfach nur mal, um Bierchen zu trinken oder wir haben eine Smokers Lounge und da kommen doch auffallend viele junge Menschen, um hier eine Zigarre zu rauchen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist so.
Ach, da sind wir ja schon fast schon beim Einstieg, was ich eigentlich erst später machen wollte. Und das schieben wir auch nochmal so ein bisschen. Denn mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, also so, Sie führen das Haus zusammen. Ich habe auch Ihre Mutter kennenlernen dürfen, die, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, jeden Tag immer noch um 5 Uhr morgens aufsteht. Und ich habe sie beim Frühstück dann gesehen. Und die erste Frage ist natürlich so zwei verschiedene Generationen. Ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon lange, weiß aus Erfahrungen von vielen Unternehmen, das ist nicht immer ganz so einfach, weil man ja bestimmte Blickwinkel hat, unter Umständen auch komplett anders aufgewachsen ist in einer anderen Generation. Sind Sie da immer gleicher Meinung? Vor allem, wenn es natürlich auch um die Führung junger Mitarbeiter und Azubis geht, oder gehen da schon mal gewisse Vorstellungen auseinander bei Ihnen?
Also das sind ja ganz viele Fragen, die Sie in einer stellen. Also erstmal sind wir ein Haus, was schon seit Generationen sehr divers ist. Und das ist, apropos Gen Z, ja auch etwas, was die junge Generation sehr schätzt. Also wir haben beispielsweise bei uns im Haus alle Generationen abgedeckt. Sie sprechen an, meine Mutter und mein Vater, die beide noch, Gott sei Dank, im Betrieb arbeiten, sind die Traditionalisten mit 85 und 83 und dann haben wir alle Generationen durch über Gen Z, Gen Y, die Babyboomer, alle bis eben die ganz, ganz Jungen. Und das ist ein super Mix. Wir haben alle Kulturen hier im Betrieb. Wir haben 35% Mitarbeitende, die wir Kolleginnen und Kollegen nennen, aus anderen Kulturkreisen. Wir haben alle sexuelle Orientierung hier abgebildet. Wir haben alle Religionen, die hier auch arbeiten und das auch leben können. Also das ist sehr, sehr sage ich mal, offen und auch wir nutzen die unterschiedlichen Perspektiven, die diese Diversität auch bietet. Und das zieht sich eben auch in die Nachfolge. Also Sie sprachen an, sind wir immer einer Meinung? Natürlich nicht. Und das ist auch gut so. Also man muss in Nachfolgen eben auch Konflikte haben, damit man das Unternehmen weiterentwickeln kann. Also Sie können als Nachfolger zwei Riesenfehler machen. Das eine ist, Sie machen alles genau wie Ihre Eltern, dann machen Sie keinen Unterschied für den Betrieb. Vielleicht ist der Familienfrieden gewahrt, aber das Unternehmen kommt nicht voran. Oder Sie machen alles anders und schließen sich nicht an die Erfahrungen und an das Bewährte an. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut geregelt. Wir tragen inhaltliche Konflikte eben auch aus. Und manchmal ist es auch so, dass meine Mutter progressiver ist als ich. Und das heißt nicht, dass ich hier für das Neue stehe und Sie für das Bewährte, sondern einfach, dass wir unterschiedliche Meinungen versuchen, konstruktiv zu lösen und dann eben in eine gute neue Lösung zu bringen. Und das schaffen wir, glaube ich, ganz gut. Und das ist auch wichtig. Also wir haben keine Angst vor Konflikten. Also es gibt ja den alten Spruch auch, gute Führung organisiert sich Widerspruch und gute Führung organisiert auch Konflikte. Also man muss eben auch in der Führung immer wissen, wann muss ich Konflikte versuchen, irgendwie zu bearbeiten und wann muss ich sie manchmal auch ganz bewusst schüren, damit es in eine Entwicklung kommt. Und das bezieht sich auf unterschiedliche Perspektiven unterschiedlicher Altersstufen, aber das bezieht sich natürlich auch auf ganz unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Abteilungsleiter oder LeiterInnen. Und das ist ganz essentiell.
Wenn wir jetzt gerade bei der jungen Generation sind, dann stellt sich ja die Frage, Wie gewinnt man denn als Familienunternehmen in der Hotellerie junge Leute? Also ich meine, wir wissen alle, wie schwierig das ist. Natürlich nicht nur in Ihrer Branche generell, aber vielleicht auch vor allem wegen verschiedenen komplexen Dingen, wegen der Arbeitszeit, wegen vielleicht auch der körperlichen Anstrengung. Was ist so das Geheimrezept, wo Sie vielleicht auch eine Veränderung herbeigeführt haben, wenn wir gerade an die letzte Frage anschließen, im Laufe der Zeit, um junge Leute zu begeistern?
Also Sie sprechen ja das Thema an Fachkräftemangel oder Arbeitermangel, Arbeitskräftemangel. Da ist natürlich die Hotellerie nicht von ausgenommen und Sie haben recht, wir haben natürlich in der Hotellerie Rahmenbedingungen, die es zum Teil noch erschweren. Also unser Betrieb ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden geöffnet und wir müssen natürlich jeden Tag Höchstleistungen bringen und dafür brauchen wir ein motiviertes, engagiertes wir sagen, glücklich, aber zumindest zufriedenes Team. Und wie haben wir das geschafft, dass wir das haben? Uns geht es tatsächlich im Vergleich zu anderen, ich klopfe auf Holz, relativ gesehen besser, weil wir unsere Stellen relativ gut besetzen können. Und unser Hauptpunkt, warum wir das schaffen, ist meiner Ansicht nach, und das spiegeln uns auch die Bewerber, die zu uns kommen, wir kriegen relativ viel Initiativbewerbung, unsere Unternehmenskultur. Die ist sehr kooperativ. Wir sagen, wir haben eine werteorientierte, empathische Unternehmenskultur und eine solche Führungskultur auch. Und das motiviert junge Menschen, zu uns zu kommen. Also was heißt es konkret? Also wir setzen zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die wir, wie gesagt, bewusst Kolleginnen und Kollegen nennen, um deutlich zu machen, dass wir nicht von oben nach unten runter gucken, sondern auf Augenhöhe mit unserem Team kommunizieren. An erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Viele bezeichnen das als revolutionär, gerade in einem Fünf-Sterne-Haus, von dem man ja annimmt, der Kunde ist König oder die Kundin und es gibt kein Nein. Aber für uns stehen die Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle. Und noch weit, weit vor dem Gast und weit, 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 weit vor dem Unternehmen. Wir würden also nie eine Entscheidung treffen, die zulasten unserer Kolleginnen und Kollegen geht. Und wir glauben auch, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und das machen wir nicht, und das sage ich immer wieder dazu, aus transaktionalen Gründen. Also wir sagen nicht, wir sind gut zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit die gut zu den Gästen sind, damit wir dann mehr Umsatz machen. Also die Ökonomie steht bei uns nicht an erster Stelle. Wir haben einen höheren Sinn bei uns im Haus und da schließe ich an, was haben wir gemacht, dass das so ist? Wir haben beispielsweise eine Mission formuliert. Man könnte es auch sagen, unser Purpose, also Purpose-Driven Company und unser Sinn, warum wir das hier alles machen, ist, wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und das beginnt bei den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist der Grund, warum wir hier jeden Morgen aufstehen und warum wir das machen, was wir machen. Und das ist eben nicht, um Geld zu verdienen. Das ist kein Grund, der nachhaltig ist und der langfristig auch jemanden dazu bringt, etwas zu leisten, sondern man muss etwas Größeres haben. Und das ist etwas, was wir merken, was insbesondere die junge Generation, darum geht es hier ja, sucht heutzutage, nämlich Sinn in ihrer Arbeit. Wobei, das sage ich auch immer wieder, wir können keine Arbeitsplätze schaffen, die sinnvoll sind, sondern wir können nur Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, ihre Arbeit Sinn verleihen können. Und ich glaube, das schaffen wir mit dieser Unternehmenskultur. Und jetzt letzter Schlenker, ist jetzt eine lange Antwort, ist der entscheidende Punkt auch unsere Führungskultur. Und die betiteln wir als empathisch und werteorientiert und der Ansatz ist der Ansatz der dienenden Führung. Das heißt, wir fühlen uns in der Führung als Diener im besten Sinne würdig und empathisch für unsere Kolleginnen und Kollegen und wir sind dafür da, dass es denen gut geht und dann geht es dem Gesamten gut.
Wenn wir es ein bisschen konkreter machen, also beispielsweise, ich käme jetzt zu Ihnen, war vorher in ein paar anderen Hotels, wissen das wieder, wie das teilweise da so abläuft, von der Wertschätzung und von der Führung. Was ist bei Ihnen jetzt konkret anders? Was unterscheidet sie vielleicht von anderen Hotels oder auch Luxushotels, wenn ich als neuer Mitarbeiter, sagen wir mal, morgen bei Ihnen den ersten Tag habe? Woran spüre ich diesen Purpose und diesen Sinn, dass Sie jetzt gerade, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Also all das, was wir natürlich sagen und was man auf große Folien schreiben kann, an Werten, an Sinn, an der Philosophie, das lebt natürlich nur, wenn man es konkret im Verhalten vorlebt. Und was man konkret beispielsweise merkt, ist, dass wir in der Führung jeden unserer 165 Kolleginnen und Kollegen beispielsweise mit Namen kennen und den zum Beispiel auch mit Namen ansprechen. Kriegen wir immer wieder gesagt von unseren Teammitgliedern, dass sie sagen, es ist so toll, dass sie mich mit Namen ansprechen und auch wissen ungefähr, was mich beschäftigt. Also wir sind sehr nah dran an den Kolleginnen und Kollegen. Wir helfen auch da, wo wir helfen können. Also beispielsweise, wenn ein Kollege, war gerade ein Beispiel auch wieder, ein Kind hat, was schwerst krank ist und hier in Heidelberg keinen Termin bekommt, dann kümmern wir uns persönlich darum, dass diejenige eben für ihre Tochter einen Termin bekommt. Und dann rennen wir persönlich von Arzt zu Arzt, bis wir es schaffen, dass sich jemand um dieses Kind kümmert. Und das sind natürlich Dinge, die vergisst ein Kollege oder eine Kollegin nie. Und das machen wir nicht, weil wir wollen, dass der dann extra mehr leistet, sondern weil es uns einfach wirklich ein Herzensanliegen ist, dass diejenige jetzt gerade ihr Problem gelöst bekommt. Aber es müssen nicht immer diese großen Dinge sein. Es sind einfach auch die kleinen Momente der Wertschätzung. Also anderes Beispiel ist, wir haben eine große Veranstaltung und die geht einfach länger. Die geht nicht wie geplant bis 11, sondern geht dann bis 1 Uhr nachts. Und wir helfen dann auch, wir, sage ich jetzt meine Mutter und ich, mein Vater ist eher im administrativen Bereich in der Besitzgesellschaft tätig, operativ auch mit. Also wir rennen mit, wir helfen da, wo es anstrengend ist, da wo es weh tut, und unterstützen. Als Vorbild gehen wir voran. Und beispielsweise bei dieser Veranstaltung war ich dann bis um 12 Uhr abends auch da, nachts. Und dann habe ich zu den Kollegen gesagt, hör zu, ich muss morgen wieder, bin ich um 8 Uhr wieder da. Ich gehe jetzt, vielen Dank, dass ihr noch bis um 4 Uhr aufräumt und alles macht. Und dann bin ich an die Rechner gegangen von denjenigen, die das organisiert haben und habe überall so einen kleinen Post-it hingehängt, so mit vielen Dank, Smiley oder toll, dass ihr jetzt noch lange bleibt. Und es war eine super Veranstaltung. War nur ein kleiner Punkt der Wertschätzung. Aber ich sage Ihnen, diese Post-its hingen da 3 Monate. Also, was ich damit sagen will, es sind die kleinen Dinge, die häufig den Unterschied machen. Also es ist nicht, dass ich sage, jetzt kriegst du 1000 Euro mehr oder sowas, sondern es ist das Zeichen, da setzt sich jemand hin und schreibt noch was persönlich, klebt es dahin. Und so gibt es eben hunderte Möglichkeiten jeden Tag, Wertschätzung, Respekt, Anerkennung zu zeigen. Und gleichzeitig ist es genauso wichtig, eben Menschen in der Entwicklung zu begleiten. Und das machen wir eben auch. Also es ist nicht so, das höre ich auch häufig, weil wir ja diese Philosophie haben, ihr macht hier eine Friede, Freude, Eierkuchen-Kultur und immer nur Lob und immer nur Anerkennung, sondern es muss auch da eine Balance sein, weil sonst ist es nicht mehr authentisch und es ist auch nicht das, was Menschen wollen. Auch die junge Generation, insbesondere die, will sich weiterentwickeln, will wachsen und es bedeutet auch, dass man Feedback gibt, das wollen die ja auch, viel direktes Feedback. Und Feedback bedeutet eben auch mal kritische Dinge zu sagen. Und das heißt, wir sehen Entwicklung eben nicht, indem man nur lobt, nur schützt, nur warm anzieht, sondern wir sehen die Entwicklung, dass wir die Menschen darauf vorbereiten, dass sie in diesem Leben eben alleine gut laufen können. Das ist sozusagen die eigentliche Entwicklung. Und unser Anliegen ist natürlich, dass die ihr ganzes Potenzial entwickeln. Und wir sagen immer so schön, unsere Kolleginnen und Kollegen sollen Rahmenbedingungen bekommen, in denen sie wachsen können und idealerweise größer, als wir selber es alles sind, selber sind. Und das wäre etwas, worüber wir uns sehr freuen würden.
Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Also erstmal vielen, vielen Dank für das Beispiel mit den Post-its. Es ist so wunderschön, weil ich höre solche Beispiele immer wieder, aber nur dort, wo es wirklich funktioniert. Und das zeigt, dass es funktioniert. Letztens war das eine Führungskraft, die ihren Mitarbeitern morgens so kleine Smiley-Sticker auf die Tastatur klebt, wenn die irgendwie was gut gemacht haben oder wenn sie es lobt. Und das kommt extrem gut an. Ich hatte mit einer Führungskraft gesprochen, die Auch wenn er Samstag frei hat, fährt er kurz in das Objekt, wo seine Leute reinigen, ist eine Reinigungsfirma, und fragt, ob alles okay ist. Und genau das ist das, was die jetzt auch wieder bestätigen. Also es ist ja kein Hexenwerk, wirklich eine gute Führung und Führungskultur zu schaffen. Trotzdem stellt sich natürlich immer wieder auch eine Frage bei meinen Teilnehmern oder dem Publikum, vor dem ich spreche, wenn es dann später zur Podiumsdiskussion oder zur Fragerunde kommt. Und diese Frage lautet: Naja, aber wir haben doch nicht Zeit, mit allen über ihre Probleme und Herausforderungen zu sprechen. Also ich meine, Sie haben jetzt 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Sie sagten vorher, Sie kennen die alle mit Namen. Ja, das geht sicher noch, aber zu wissen, was die im Detail auch einzeln beschäftigt, wie machen Sie das? Also teilen Sie sich in vier und sprechen regelmäßig mit denen pro Woche oder?
Ja, also erstmal das Thema, ich habe keine Zeit, ist immer eine Frage der Priorisierung. Das ist immer die Frage, für was nehmen Sie sich Zeit? Und ich bin halt der großen Ansicht, dass Führungskräfte dazu da sind, zu führen. Und führen bedeutet Beziehungsarbeit. Und das bedeutet, ich muss mich interessieren für meine Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mal einen sehr provokanten Post gemacht auf LinkedIn, da habe ich geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Also lieben ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel, aber er muss sie zumindest mögen und sich für sie interessieren. Und ja, natürlich ist es bei uns auch so, dass ich nicht alle 165 Kolleginnen und Kollegen führe, sondern wir haben ein tolles Team und wir haben auch starke Führungskräfte, die dann in ihrem Bereich wieder diese Führungsaufgabe wahrnehmen. Und die Frage, sich Zeit dafür zu nehmen, ist essentiell. Und das ist die Aufgabe. 80% meiner Tätigkeit ist Führung und 20% ist sozusagen die andere Aufgabe, die administrative Aufgabe, die anderen Tätigkeiten, die ich zu machen habe. Aber primär ist meine Aufgabe, die Führungsarbeit zu tun. Und die ist anstrengend für viele, ja. Und meine Grunderfahrung ist, dass häufig Menschen in Führungspositionen befördert werden, die gar nicht gerne führen. Die sind sozusagen fachlich kompetent in ihrem Feld. Und weil sie darin Kompetenz in die gute Leistung bringen, macht man sie zu Abteilungsleitern, Bereichsleitern, Vorständen oder sowas. Und dann stoßen sie plötzlich an Grenzen, weil sie merken, oh, da kommt ja ein Bereich auf mich zu, den ich gar nicht so gerne mag, nämlich mich mit Menschen zu beschäftigen, mich zu interessieren, was sie eigentlich tun, mich mit denen auseinanderzusetzen, Konfliktmanagement machen, mit Widerständen umzugehen, Erwartungen zu erfüllen oder manchmal eben bewusst auch zu enttäuschen, was ja auch eine Führungsaufgabe ist. Und deswegen ist es hilfreich, Menschen, die in Führungspositionen reinwachsen, dabei zu begleiten, dass sie diese Führungsaufgabe auch wirklich wahrnehmen können.
Ja. Ja, spannend, was Sie sagen. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf die Vorurteile oder insgesamt das, was man so hört, liest und auch worüber man redet von der Generation und über die Generation Z sprechen. Da heißt es ja oft, die sind faul, die sind nicht ausbildungsfähig und schon gar nicht arbeitsfähig. Sie haben zu viel Auswahl, Arbeitgeber streiten sich um diese Menschen und dadurch können die sich alles leisten, steigen in Vorstellungsgesprächen mit einer Frage ein, wann habe ich das erste Mal Urlaub oder kann ich in der Drei-Tage-Woche arbeiten oder ähnliches. Sind Sie verschont von diesen Herausforderungen? Sie sagten vorher, Sie bekommen viele Initiativbewerbungen, aber da sind ja sicher auch ein paar Dinge vielleicht wahr. Wir und ich weiß, viele Dinge sind auch nicht wahr, weil es ist genau das, wie man sie dann wieder führt. Aber am Anfang haben die ja schon so gewisse Vorstellungen und vielleicht auch gewisse Eindrücke und sind vielleicht auch nicht so mit dem Drive dabei, dass sie sagen, ah, ich weiß nicht, ich könnte es doch auch gemütlicher haben und irgendwie auf Bali arbeiten für eine andere Firma oder so. Wie gehen Sie damit um mit diesen viel weniger jungen Menschen, die wir haben in Deutschland und vielleicht auch dem etwas anderen Mindset?
Ja, also diese Fragen werden ja wirklich heiß diskutiert. Ich glaube grundsätzlich, dass unabhängig von dem Geburtsjahrgang Menschen die gleichen Dinge möchten, nämlich einmal gesehen werden, gewertschätzt werden und entwickelt werden. Das sind Grundbedürfnisse und die sind unabhängig von welcher Generation wir sprechen. Zugleich müssen wir sehen, dass die Generationen ja in unterschiedlichen Rahmenbedingungen groß werden. Also der Kontext ist ein anderer. Und diese Generation Z ist eben groß geworden in der VUCA-Welt, also hohe Unsicherheit, hohe Komplexität, hohe Ambiguität, viele Auswahlmöglichkeiten, was ja nicht immer toll ist, wenn man zwischen 35.000 Studiengängen wählen kann. Macht es ja auch Angst und man hat immer das Gefühl, man muss das Richtige machen. Und wenn ich mich entschieden habe, habe ich das Falsche gewählt. Dann dieser Anspruch der sozialen Medien, alles muss perfekt sein. Also die perfekte Beziehung, die perfekte Familie, der perfekte Job, alles muss perfekt sein. Also unter diesen Rahmenbedingungen sind diese jungen Menschen groß geworden und das muss man mit in die Kalkulation reinnehmen. Und zugleich erleben wir es auch und ich weiß um die Gefahr von Pauschalisierung, dass ein grundsätzlich anderes Mindset im Durchschnitt da ist. Ja? Das würde ich schon sagen. Also weniger Status, mehr Sinn. Also als ich ins Arbeitsleben eingetreten bin, da wollte man Karriere machen, da wollte man ganz schnell den Projektleiter oder die Beförderung. Man wollte ein Eckbüro, man wollte ein Fahrzeug, man wollte, hat am Wochenende gearbeitet, ohne zu mucksen. Da ticken die heute anders und das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also dann kommt das Thema Balance zwischen Arbeits- und Berufsleben. Ich finde ja Work-Life-Balance ein schlechtes Wort, weil das ist so nach dem Motto, oh, die schlechte Arbeit und das tolle Leben, das wird da gegeneinander gestellt. Ich finde, es ist die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben. Und auch da gibt es Punkte, da kann ich die jungen Menschen verstehen, dass sie eben auch sagen, ich möchte eben auch viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen und wie kann ich das gut integrieren? Also es geht eher um eine Integration von Arbeits- und Privatleben. Aber die jungen Leute, ja, auch weniger Hierarchie, mehr Netzwerk, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Also weniger Wettbewerb, mehr Kooperation. Das sind alles Punkte, denen müssen wir mehr entsprechen als früher. Und weniger Monokultur, mehr Diversität, das sind alles Punkte, mehr Nachhaltigkeit, weniger Gewinn in Anführungszeichen. Also das sind alles im Mindset Aspekte, die im Grundsatz, finde ich, auch ein guter Impuls sind, wie wir unsere Unternehmen eben auch anders ausrichten. Und zugleich sehe ich trotzdem eine Leistungsorientierung. Also wenn man die jungen Menschen fördert, wenn man ihnen Entwicklungschancen gibt, dann sehe ich auch da, dass man sie begeistern kann, dass man sie dazu bringt, leidenschaftlich ihre Aufgabe zu erfüllen. Und da habe ich keine Bedenken, dass wir mit diesen Menschen, die zumindest bei uns arbeiten, auch in Zukunft Unternehmen, Wirtschaft, Gesellschaft gut steuern können und erfolgreich sein können.
Ja. Haben Sie eine Du-Kultur bei sich im Unternehmen oder?
Also wir haben keine explizite Du-Kultur, aber ich würde sagen, 95% der Kolleginnen und Kollegen duzen sich.
Okay.
Also auch da ist es so, dass wir eben niemanden in irgendetwas reinzwängen wollen, sondern eben die Möglichkeit lassen, dass jeder für sich entscheidet, will er jetzt duzen oder nicht, wie will er seinen Einsatz steuern oder nicht. Natürlich haben wir Rahmenbedingungen, unter denen das stattfinden muss, aber möglichst viel Individualität zulassen und gleichzeitig eben den Ablauf des Unternehmens gut auch in eine Richtung zu steuern. Und da hilft uns unsere Vision, muss ich dazu auch nochmal sagen. Also wir haben eine Vision formuliert und haben gesagt, wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. Und diese Vision ist wie ein Leitstern, der unser Tun kanalisiert und unsere Energien in eine Richtung lenkt. Und da passiert unheimlich viel. Das dauert, das ist so eine Vision zu formulieren und dann auch zu leben, so eine Kultur aufzubauen, die Werte zu formulieren und sie zu leben. Ist ein Marathon, ist kein Sprint. Also es ist eine wirkliche Kulturarbeit und das erfordert Durchhaltevermögen und Vorleben. Also A und O ist da auch da wieder Vorbild sein.
Ja, definitiv. Ich muss doch nochmal zurückspringen, glaube ich, zu einer Aussage. Ich bin mir sicher, ich kenne ja meine Zuhörer und da wird wahrscheinlich die Frage kommen, ja, also jetzt wollen die doch am Wochenende nie arbeiten. Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, ist das so? Wollen die am Wochenende nicht arbeiten oder wie gehen Sie damit um?
Also es gibt bestimmt die Tendenz, dass, und das ist eine Schwierigkeit in der Hotellerie und Gastronomie, in den Krankenhäusern, im Nahverkehr, überall da, wo am Wochenende gearbeitet werden muss, ist es immer schwieriger, Menschen dafür zu gewinnen. Auf der anderen Seite kann man sie davon überzeugen. Also, weil unsere Kollegen wissen auch, unser Betrieb läuft auch am Wochenende und vielleicht manchmal da sogar noch stärker, weil am Freitag, Samstag, Sonntag, Hochzeiten,
Genau.
Geburtstage, Feiern stattfinden, Weihnachten, Silvester, Ostern. Und die wissen auch, dass wir als Team das leisten müssen. Und wir versuchen dann immer fair auszubalancieren, dass eben nicht immer alle am Wochenende arbeiten müssen, sondern die freien Tage dann eben auch mal verteilt werden. Und da können die meisten mitgehen, weil sie ja sehen, unser Betrieb funktioniert nur, wenn wir auch am Wochenende arbeiten. Und deswegen müssen wir als Team fair verteilt alle daran arbeiten. Und ja, auch das Thema Vier-Tage-Woche ist natürlich bei uns ein Thema. Wir versuchen in unseren Möglichkeiten flexible Arbeitszeitmodelle, die Berufs- und Privatleben verbinden, zu integrieren. Aber, jetzt kommt das große Aber, in unserem Betrieb natürlich schwer möglich, Homeoffice beispielsweise für die Zimmermädchen, für die Spüler, für die Kollegen im Service, für die Kollegen in der Küche. Die können nicht von zu Hause arbeiten. Und da müssen wir auch gut gucken, dass eben alle sich fair behandelt fühlen. Und der Punkt ist, wissen Sie, wenn jemand Arbeit als Last empfindet, für den ist auch eine Eintageswoche zu viel. Und wir müssen es schaffen, dass Menschen eben Arbeit nicht als Last empfinden, sondern als wertvollen Teil ihres Lebens. Und so ist es ja auch. Es gibt ja Studien von Harvard, von der London School of Economics, die eben nachweisen, dass wenn sie zu viel Freizeit haben, sie unglücklicher werden. Also es gibt ein zu wenig. Also ich glaube, da war der Durchschnitt lag bei zwischen 2,5 und 4 Stunden Freizeit pro Tag. Und da ist eben alles weg. Also auch der Besuch beim Zahnarzt und das Einkaufen und die Hausarbeit. Da war sozusagen das Zufriedenheitslevel am höchsten. Unter 2,5 Stunden war die Zufriedenheit geringer und darüber aber auch. Und es gibt eben, wie gesagt, in der Harvard-Studie gelesen, dass eben auch die Zufriedenheit bei Menschen, die gar nicht arbeiten, am geringsten ist. Und ich glaube, das ist auch immer noch wichtig, dass wir das transportieren und eben es schaffen, dass Menschen auch gerne arbeiten und dass sie ihrer Arbeit eben einen Sinn verleihen können. Und das versuchen wir.
Ich würde ganz am Ende jetzt noch mal auf quasi auf die andere Seite schwenken und wahrscheinlich interessiert ja auch viele so als Luxushotel, wie ist denn da die Generation Z als Kunde, wenn sie Kunden aus dieser Generation haben, wahrscheinlich ja wesentlich weniger als aus den anderen Generationen, aber sehen Sie da auch im Vergleich zwischen jüngeren und älteren Gästen Unterschiede? Suchen junge Menschen vielleicht gar nicht mehr so den Luxus oder vielleicht noch viel mehr als die älteren Generationen? Das ist ja vielleicht auch nochmal eine spannende Frage, die auch mich brennend interessiert.
Also grundsätzlich ist ja auch die Frage, was verstehen Sie als Luxus? Wir verstehen als Luxus nicht den goldenen Wasserhahn oder den Bentley vor der Tür, sondern Zeit und Aufmerksamkeit, die wir unseren Gästen schenken. Und wir sind ja ein analoges Produkt, zumindest in unserer Dienstleistung. Im Backend haben wir natürlich auch viele digitalisierte Prozesse, aber unsere Gäste kommen zu uns, weil sie genau diese Erfahrung machen wollen, dass da noch ein Mensch ist, der sich um einen kümmert, der einen verwöhnt und der selbst kocht und solche Geschichten. Also unsere jungen Gäste unterscheiden sich von den älteren Gästen hauptsächlich in den Ansprüchen an die technische Infrastruktur, die sie, also beispielsweise ein Fernseher, der Streamingdienste ermöglicht, dass man seine Netflix-Sendungen guckt oder dass man eben vollkommen smooth digital eine Buchung machen kann, dass man 24 Stunden am Tag einen Chatbot hat, der einem auch Fragen beantwortet, die man hat. Also das ist schon etwas, was wir merken. Also die jungen Generationen ist einfach mit den sozialen Medien und mit der Digitalisierung aufgewachsen und hat da eben einfach auch Ansprüche, dass sie jederzeit ihre Fragen beantwortet bekommt und eben nicht darauf warten muss, bis einer 3 Stunden später einem eine E-Mail schreibt, zum Beispiel, oder vielleicht sogar 24 Stunden später. Also dieser Anspruch ist da Und das ist wiederum der Kontext, in dem die groß geworden sind. Die sind groß geworden, ich will etwas, klick drauf und bekomm's.
Ja.
Und diese direkte Reaktion, die unterscheidet viele von älteren Gästen, die wir haben, die eben auch mal eine Stunde warten können, bis sie eine Antwort bekommen. Was wir aber nicht tun, weil wir auch selber den Anspruch haben, Fragen eben sofort zu beantworten. In dem Anspruch an die Dienstleistung sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Also da wollen unsere Gäste einfach gut, herzlich und aufmerksam verwöhnt werden und für das, was sie, also ihre Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übererfüllt bekommen. Und das ist unser Anspruch, dass wir das tun.
Und gerade bei dem Punkt ich nenne es mal Instant Feedbacks, sind wir ja auch wieder übergreifend, egal ob Kunde oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wahrscheinlich wieder am selben Punkt. Denn
Ja.
wer will heute auch als Mitarbeiter ewig warten, bis er meine Antwort vom Chef bekommt? Also ich hatte da schon so einige Erfahrungen, wo dann einfach die Mitarbeiter gesagt haben, ja gut, wenn ich da keine Rückmeldung bekomme, dann gehe ich halt.
Ja. Ja, nee, und es ist interessant auch, weil wir machen ja relativ, also wir sind eben ein Traditionshaus, aber wir versuchen Tradition und Moderne eben zu verbinden und sind eben insbesondere auf den Social Media Kanälen relativ progressiv, sage ich mal. Ja, manche würden auch sagen, wir machen uns zum Affen oder ihr seid unglaublich, was ihr da macht. Also wir machen zum Beispiel kleine Tänzchen, wir machen Hotel-Wiki-Serien, wir erzählen Geschichten über das Haus, wir erzählen viel über unsere Kolleginnen und Kollegen. Also wir geben sozusagen unserem Team, was das Beste ist, was wir haben, in unserem Haus, eine ganz große Sichtbarkeit. Und zwar nicht nur denen, die vorne an der Front sind, in Anführungszeichen, sondern auch den Zimmermädchen, den Spülern, den Technikern, den IT-Lern, alle, die sozusagen sonst wenig Licht bekommen. Die bekommen bei uns viel Licht, weil wir wissen, wir sind nur als Team stark. Also, und das ist etwas, was sowohl die ältere Generation, die auf Social Media sind, die sind eher auf Facebook und Instagram, während die Jüngeren mehr auf TikTok sind und aber von allen Seiten wird das sehr gewertschätzt und die finden das cool, in Anführungszeichen. Auch die Älteren, da sehe ich gar keinen großen Unterschied.
Spannend. Dann müssen Sie jetzt noch verraten, wie der Kanal heißt. Sagen wir mal auf Instagram.
Also auf Instagram ist es der Europäische Hof Heidelberg
Okay.
und
Ja.
auch mein persönlicher. Also wir sind auf allen. Wir sind auf Facebook, Instagram, LinkedIn sind wir auch sehr stark. Also insbesondere ich spreche da auch viel über unseren Führungsansatz, unsere Unternehmenskultur, über Werte. Und auf TikTok ist es primär jetzt auch mein Kanal und weil ich damit angefangen habe, mich über mich selber lustig zu machen ein bisschen und da wollte ich den Europäischen Hof ein bisschen raushalten. Aber wir machen das jetzt auch beim Europäischen Hof.
Da hauen Sie noch mal was raus zum Schluss, Frau Kretschmann, weil das ist.
Ja, wir haben gestern zum Beispiel, also am Samstag, einen kleinen Challenges bei TikTok. Das sind so Dance-Challenges. Die gehen dann, da gibt es irgendein Lied und das sind immer so 30- bis 45-sekundige Tänzchen. Und haben wir während der Corona-Zeit angefangen und es kam so gut an, dass wir das immer mal wieder machen. Es ist sehr spontan. Es ist auch wirklich null perfekt. Also es ist eher ein bisschen imperfekt. Aber da haben wir am Freitag gesagt, oh, wer hat Lust mitzumachen? Da gibt es ein gutes neues Lied, da machen wir jetzt einfach mit. Und dann haben wir in wirklich 10 Minuten haben wir 5 Leute zusammen gehabt und die haben gesagt, wir machen mit. Und dann haben wir uns eine eigene Choreografie zum ersten Mal ausgedacht. Und dieser kleine Videoschnipsel ist innerhalb von 48 Stunden 170.000 Mal
Wow.
angeschaut worden. Über 4.000 Likes, unglaublich viel soziale Resonanz, weil wir unsere Kultur, unsere Werte und unsere Atmosphäre hier transportieren können.
Ja.
Und Werte können Sie am besten über Vorleben durch Menschen oder eben Erzählen von Geschichten transportieren. Und unsere Werte sind unsere Kraftquellen in unserem Haus.
Ja, und als Ergänzung vielleicht zu Ihrem Satz, sich das auch trauen, auf diesen modernen, für viele Hotelbetreiber vielleicht unheimlichen Medien auch wirklich präsent zu sein. Ja, das muss man auch mal sagen, weil ich kenne so viele, die sagen, nee, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, sowas fangen wir erst gar nicht an. Aber das ist dann vielleicht der Punkt. Ich meine, da kann man jetzt ja wieder viele Rückschlüsse ziehen. Ne? Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews, können aber wahrscheinlich noch 2 Stunden weitersprechen, bis zu dem Punkt, dass natürlich junge Menschen, die das sehen, ja auch wieder zu Ihnen kommen, als Bewerberin, als Bewerber, weil sie das sehen und dann schon einen Blick haben hinter die Kulissen quasi. Das ist,
Ja,
find ich fantastisch.
absolut. Also wir haben tatsächlich immer wieder Bewerbungen, die aufgrund von Tänzchen sich bei uns bewerben. Und ja, ich kriege auch immer wieder Kommentare, oh, das ist ja mutig. Also, weil man kann ja auch grandios scheitern mit sowas. Aber auch das ist etwas in dieser unsicheren Zeit, in der wir uns bewegen, in dieser komplexen Zeit. Wir sind da eher wie so ein junger Startup auch, der einfach mal was austestet. Also das ist ja auch was, was eher Gen Z ist. Einfach mal testen, was passiert und dann gucken, wie wir damit umgehen. Auch auf die Gefahr hin, dass man einfach mal scheitert. Aber das ist ja auch das, was Hochleistungsteams in Anführungszeichen auszeichnet, dass sie eben gemeinsam Erfolge feiern, aber genauso gut aus Scheitern lernen. Und dieses Testen und mal gucken, was passiert, da sind wir einfach neugierig und machen das einfach auf die Gefahr hin, dass manche die Nase rümpfen und sagen, puh, aber meistens kommt es ganz gut an, muss ich sagen.
Ja, eine Frage muss ich jetzt doch noch stellen. Vielleicht haben Sie eine kurze Antwort dazu, aber Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das interessiert auch noch mal viele. Das muss ich jetzt noch fragen. Fehlerkultur. Wie gehen Sie mit Fehlern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um, wenn mal irgendwas passiert? Was haben Sie für eine Fehlerkultur?
Also wir leben natürlich eine Fehlerkultur, dass wir Fehler begrüßen. Also es ist ja sozusagen eher im Sinne des Growth Mindset, also dass man Fehler nicht als Scham empfindet oder als Degradierung oder als Angst behaftet, sondern wir sehen Fehler wirklich als Lernchance. Und das wissen wir ja, wir lernen meistens nur aus Fehlern und nicht aus etwas anderem. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Fehler bei uns im Betrieb ganz offen kommuniziert werden. Wir haben auch ein Abteilungsleiter-Meeting. Da gibt es beispielsweise, das eine ist ein Teamplayer des Monats. Also wir fokussieren auf die Teamleistung, nicht auf den Mitarbeiter des Monats, sondern den Teamplayer des Monats, weil wir die Kooperation fokussieren wollen. Und es gibt auch einen Fehler des Monats. Also, dass man auch da ganz mutig ist und sagt, oh, was habe ich in diesen Monat für einen Mega-Fehler gemacht, damit man auch daraus lernt. Und zwar nicht nur der Einzelne, sondern das Kollektiv. Und das vielleicht abschließend, da gibt es ja auch diese beiden Industrien, in denen so unterschiedliche Fehlerkulturen gelebt werden, nämlich auf der einen Seite die Airline-Industrie, bei der jeder Absturz in ein zentrales System eingegeben wird, weltweit, dass alle Airlines von diesem Fall lernen können, damit es zukünftig verhindert wird. Und dann haben Sie auf der anderen Seite das Thema Krankenhäuser, Medizin, in dem häufig, ich will es jetzt nicht pauschal sagen, aber vielfach Fehler nicht adressiert werden, vertuscht werden, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Und dadurch eben ein Lernen nicht möglich ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass für uns, dass wir eine wirkliche Fehlerkultur leben, Fehler begrüßen und sie als Lernchance sehen. Und zwar jeder hier im Betrieb.
Wenn ich Sie, Ihr Haus beschreiben müsste, nachdem ich ja auch da war und Sie jetzt auch noch besser kennengelernt habe, fallen mir eigentlich drei Wörter ein: authentisch, nahbar und echt. Ich finde, das beschreibt es wahrscheinlich überhaupt nicht vollständig, aber sicher zu einem Teil, der immer wichtiger wird. Gerade in der Mitarbeiterführung. Und an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Einblicke, wo wirklich super viel dabei war. Und ich glaube, es sich sogar lohnt, sicher das Interview zweimal anzuschauen oder anzuhören, um da was für sich mitzunehmen. Mindestens ist diese Chance da. Und dafür herzlichen Dank fürs Teilen, fürs offene Teilen. Auf den Instagram-Kanal und TikTok-Kanal, da werde ich auch noch drauf schauen. Das wusste ich nämlich auch nicht bis zu unserem Gespräch jetzt, dass Sie da aktiv sind. Und bin da schon gespannt, was ich sehe. Ja, herzlichen Dank, Frau von Kretschmann, und ich freue mich über alle, die bis jetzt dabei waren, die zugehört haben, die zugeschaut haben, über das Einschalten wieder beim nächsten Interview. Also bis dahin, ganz bald und ciao, ciao.
Vielen Dank, von Herzen gerne.
Tschüss.
Tschüss.